ARD.
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Du darfst deine Augen zumachen, denn dein Gast kommt jetzt herein.
Ins Studio läuft Marco Wanda. Der Mann, der Wien zurück auf die Musiklandkarte gebracht hat. Als Frontmann der Band Wanda hat er seit 2014 mit Songs wie Amore die Charts erobert und dabei bewiesen, dass Wiener Dialekt und Rock'n'Roll eine explosive Mischung ergeben. Zwischen philosophischen Songtexten und ehrlicher Selbstreflexion zeigt uns Marco heute, dass wahre Größe auch bedeutet, verletzlich zu sein. Lasst uns über Musik, Freundschaft und die Frage sprechen, was bleibt, wenn der Rausch vorbei ist?
Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt. Hallo.
Hallo.
Ich sag einfach mal Hallo. Wie war deine Anreise? Wie bist du hergekommen heute?
Mit dem Taxi.
Mit dem Taxi, okay. Genau. Okay, und wie bist du in die Woche reingestartet? Vielleicht kannst du mir schon mal ein bisschen erzählen, ob das für dich hier eine gute Woche ist, dass ich weiß, mit welcher Stimmung du heute hier angekommen bist.
Das ist eine gute Woche. Ich bin beruflich unterwegs und da ich das liebe, was ich beruflich mache, ist es eine gute Woche.
Kannst du mir verraten, in welche Richtung es geht, was du beruflich machst?
Ja, darf ich das?
Ja, natürlich. Du darfst mir zumindest sagen, also du darfst mir alles verraten, natürlich, aber vor allem in welche Richtung es geht, also in welchem großen Metier bewegen wir uns denn?
In dem Fall Literatur. Also ich habe gelesen, öffentlich.
Okay, sehr spannend. Ich habe jetzt hier auch schon das erste Wort eingeblendet bekommen, und zwar Szenenwechsel. Da bin ich natürlich jetzt gespannt, was das bedeutet. Was bedeutet das für dich? Szenenwechsel.
Das meint wahrscheinlich, dass ich eigentlich nicht von der Literatur komme.
Okay.
Also ich habe vorher etwas anderes gemacht und mache immer noch eigentlich auch etwas anderes.
Okay, und wie bist du dann zur Literatur gekommen?
Die Literatur ist eine der großen Lieben meines Lebens und ich wollte immer schreiben und bin aber immer an der langen Prosa gescheitert.
An der was bist du gescheitert? Entschuldigung.
An der langen Prosa, also an der Romanform quasi.
Okay. Und wie bist du dann jetzt doch dazu gekommen? Also was hat dich bewegt, in diese Richtung zu gehen? Kurze Unterbrechung, so höre ich meinen Gast.
In dem Fall mein Leben. Also ich habe ein literarisches Selbstporträt geschrieben. Auch über diese andere Karriere, aus der sich der Begriff Szenenwechsel ableitet.
Und was hat dich in deiner anderen Karriere so bewegt, dass du gedacht hast, ich will darüber schreiben?
Ich empfand das, was ich da in dieser anderen Karriere gemacht habe, in jedem Moment als besonders tragisch und vielleicht auch zu lehrreich, um das nicht irgendwie zu teilen.
Da ich jetzt nicht weiß, aus welchem anderen Bereich du kommst, kannst du vielleicht mit mir teilen, was war denn daran so tragisch?
Das ist eher so die Summe. Also ich habe ein Buch geschrieben über einen Zeitraum von 14 Jahren. Also das ist ganz viel. Ja.
Und vielleicht muss ich dir trotzdem die Frage stellen, aus welchem Bereich du kommst. Also mit was hat es davor zu tun? Weil mich natürlich jetzt interessiert, wie weit der Sprung war zur Literatur.
Ja, er ist eigentlich ums Eck. Ja, ich bin Musiker.
Okay, Musiker.
Und schreibe auch die Texte in der Band, in der ich spiele.
Was verbindest du dann mit dem Texten? Weil dann ist ja wahrscheinlich der Weg zur Literatur gar nicht so weit, wenn du sagst, du hast auch davor Lyrics geschrieben. Wie kam das? Also wo hast du entdeckt, dass du mit Worten gut umgehen kannst?
Ich konnte nicht gut mit Worten umgehen, als ich angefangen habe, sondern habe mir das erarbeitet über einen ganz langen Zeitraum. Ja, okay. Also die ersten Texte und Gedichte, die ich geschrieben habe im Teenageralter, sind genauso, wie man im Teenageralter schreibt.
Und dann hat sich das irgendwie trotzdem in eine professionelle Richtung entwickelt.
Genau, ja. Dann habe ich das irgendwie als Arbeit verstanden oder begonnen zu verstehen als Arbeit. Und habe ganz viel Haiku gelesen und habe mich so von der kleinen Form zur großen weitergearbeitet über Jahre.
Mhm. Und hast du das Gefühl, dass sich in dir was bewegt hat, wenn du sagst, du hast irgendwie diese Literatur auch genutzt, um zu verarbeiten, um irgendwie Dinge vielleicht auch zu reflektieren? Würdest du sagen, das war erfolgreich? Also wie geht es dir heute damit, wenn du sagst, du hast über dich geschrieben und über dein Leben?
Also ich habe über dieses Buch eine ganz neue Beziehung zu mir selber gefunden. Ich habe mich sehen gelernt, wie ich war. Und das wäre auch meine Definition von Lieben. Den anderen, und das kann auch man selbst sein, aber den anderen so sehen, wie er ist und nicht, wie man ihn sich wünscht. Und das ist mir über das Schreiben gelungen. Also ich war mir sehr ehrlich. Das Buch ist sehr ehrlich.
Okay, sehr spannend. Ich glaube, da bewege ich mich gerade auch in einer Phase in meinem Leben, wo ich anfange zu sehen, wer ich bin und nicht nur, wer ich sein sollte oder sein will oder so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bringt das Erwachsensein so mit sich. Kannst du mit mir teilen, wie du früher warst oder was du jetzt auch erkannt hast, wie du dich verhalten hast und ja, wie du dich vielleicht auch sehen wolltest und was jetzt die Erkenntnis war?
Ich habe mich gelernt, in all meiner Ambivalenz auszuhalten. Und ich glaube, vor 10 Jahren war ich war sehr wütend. Ich war sehr laut. Ich konnte aber auch empathisch sein und nett. Aber ich habe einfach all diese Ambivalenzen akzeptieren gelernt. Und auch verstanden, dass das ganze Leben aus Ambivalenzen besteht.
Ja, und, das kann ich ja.
Und habe den Eindruck, wir als Gesellschaft haben auch aufgehört, Ambivalenzen auszuhalten. Das sieht man ja im Ringen um die moralische Deutungshoheit zwischen Linken und Rechten zum Beispiel. Ein Lager wünscht sich das andere ungeschehen, möchte es auflösen. Und das ist für mich ein Symptom dafür, dass wir alle verlernt haben, Ambivalenzen zu ertragen. Weil also weder die Linken noch die Rechten werden verschwinden, solange es europäische Gesellschaften gibt. Das kann man vergessen.
Was glaubst du, warum ist es so schwer für uns, diese Ambivalenzen auszuhalten? Also ich kann es aus meinem eigenen Leben irgendwie auch teilen, dass es für mich auch schwer ist, auch in Bezug auf mich das auszuhalten. Aber warum glaubst du, ist es so schwierig? Warum haben wir das verlernt?
Ich glaube, weil es verlockend ist, in einer so komplexen Zeit wie die Zeit, in der wir leben, nach schnellen und einfachen Antworten zu suchen. Und ich glaube auch, dass das forciert wird durch Medien und Social Media zum Beispiel. Also es ist alles binär. Es gibt nur gut und schlecht, schön und hässlich oder ist der sympathisch oder nicht. Also es keine Ambivalenz, leider.
Und in deinem Buch hast du dann damit irgendwie auch diese Ambivalenz für dich dann tatsächlich aufgelöst? Also du hast ja gesagt, es hat dir geholfen und das irgendwie festgestellt, aber ja, wie geht's jetzt danach?
Ich fand mich auch ganz lustig, wenn ich auf mich selber zurückgeblickt habe. Ich habe sehr viel getrunken und Drogen genommen und war sehr jung, als meine Musikkarriere begonnen hat. Und ich war irgendwie sehr mutig, vielleicht auch, weil ich dauernd angetrunken war. Aber wenn man jung ist, merkt man das gar nicht. Aber man ist ja so mutig wie irgendwie nie wieder danach. Also man stürzt sich in Situationen, die würden mir niemals jetzt passieren. Aber ich bin froh, dass die junge Version meiner selbst das getan hat, sonst hätte ich niemals ein Buch schreiben können.
Ich habe jetzt auch gerade dieses Wort eingeblendet bekommen, Leben mit Exzess. Das ist wahrscheinlich damit auch gemeint, oder?
Ja, genau. Also das war meine Band oder ich vielleicht auch als Person. Wir sind ziemlich berüchtigt für unsere Exzesse, kann man sagen, ja.
Und woher kam das? Also du hast vorher auch schon Wut angesprochen, da habe ich auch hingehört. Was hat dich exzessiv werden lassen?
Ich meine, das ist auch wieder so eine Ambivalenz. Also Zerstörung zum Beispiel kann auch ein Ausdruck von Lebensfreude sein, so bizarr das im ersten Moment klingen mag. Aber ja. Und irgendwie ist es eine Art Naturgesetz, wenn man als Rock'n'Roll-Band 100, 200, 300 Konzerte im Jahr spielt und in dieser verantwortungslosen Blase unterwegs ist, dann wird man irgendwann wahnsinnig einfach. Ja.
Und dann hast du dich quasi einfach mitreißen lassen von dem Gefühl, einfach vielleicht auch einfach mal alles auszuschalten und irgendwie mal extrem zu sein?
Vermutlich, ja. Aber es ist, ich glaube, sowas hat ganz viele Gründe. Sicher auch irgendwie tiefenpsychologische oder also es ist zerstört ja nicht jeder Musiker ein Hotelzimmer.
Ja. Ja, ich finde es so total spannend, was du gesagt hast, dass man vielleicht auch irgendwie zu Exzessen greift, wenn man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht die Kontrolle nicht so richtig bewahren zu können oder so. Weil bei mir ist es mit meinen Schicksalsschlägen irgendwie so, dass ich immer versuche, eben alles beisammen zu halten und nicht quasi ins andere Extrem gehe. Also so alles mal auszuschalten und irgendwie exzessiv zu sein, ist bei mir genau das, was ich eben nicht kann. Deswegen finde ich das total spannend, dass du irgendwie vielleicht auch in einer Form mutig genug warst, die Kontrolle mal abzugeben. Ich habe hier noch ein Wort eingeblendet bekommen, und zwar Weltenbummler wahrscheinlich. Was hat es damit auf sich?
Das spielt sicher darauf an, dass mein Buch ist voller Reiseberichte auch, unter anderem.
Was war die spannendste Reise? Was hast du da mitgenommen?
Ich weiß nicht, ob es die spannendste war, aber eine Reise, die mein Wesen komplett verändert hat und auch meine Art zu denken, war eine Reise nach Kairo. In die Ausläufe der ägyptischen Revolution 2011. Das war ungefähr auch das Jahr der Bandgründung. Mhm. Und in der Zeit war ich in Kairo ein paar Wochen.
Und was hat sich da verändert? Wie bist du hingeflogen und wie bist du zurückgekommen?
Also ich bin hingeflogen, um etwas darüber zu schreiben, weil zu diesem Zeitpunkt war in meinem Leben nicht klar, dass ich mit der Musik jemals Geld verdiene. Ich wollte da eigentlich noch Schriftsteller werden. Und ich habe dort einfach gesehen, wie eine gespaltene Gesellschaft im Endlevel aussieht. Mhm. Und ich habe sehr viel Gewalt und auch Mord gesehen. Ja, und das hat mich verändert. Ich bin zurückgekommen und hab hier die Tendenzen gesehen. Ich habe hier so die Keime dessen gesehen, was sich in Ägypten dann kulminiert hat, in meiner Wahrnehmung.
Okay, und wie hat es dich dann dazu bewegt, wie verarbeitest du das in deinem Buch? Weil ich meine, darüber zu schreiben ist ja die eine Sache. Du hast auch gesagt, du willst reflektieren und irgendwie über dich und über dein Leben schreiben. Aber was steckt in diesem Buch drin, was vielleicht auch andere Leute mitnehmen können? Also weißt du, hast du da auch irgendwie einen Vorwärtsgedanke gehabt, wo du gedacht hattest, ich kann mit dem Buch was verändern?
Also nach dieser Erfahrung in Kairo habe ich mein ganzes Leben und vor allem mein künstlerisches Arbeiten in den Dienst des Zusammenführens gestellt. Also ich möchte mit meiner Band, aber auch als Schriftsteller, ich möchte Menschen zusammenbringen und nicht trennen und spalten. Und ich bin immer bemüht, das Gemeinsame herauszuarbeiten und nicht das Trennende.
Okay.
Also das hat es in mir verändert, Kairo.
Und woher kommt die Motivation, dass du dein Leben, dein professionelles Leben dem widmest? Weißt du kannst ja auch einfach sagen, du gehst selbst durch dein Leben und, keine Ahnung, versuchst, dass es dir gut geht und fertig. Aber was lässt dich da einfach motiviert sein, dieses Zusammenbringen?
Also ich, als Teenager war ich so ein kiffender Slurp, also so ein Irgendwas. Und ich habe relativ bald gemerkt, dass ich so kein Glück finde, sondern mir wurde schon im Teenageralter klar, Glück definiert sich dadurch, in irgendeiner Form einen Platz in der Gesellschaft zu finden, der auch dienlich ist. Und ich glaube auch, dass das tief im Menschen angelegt ist und dass sich das eigentlich jeder wünscht. Es ist eine Tragödie, wenn man das nicht findet. Das ist sehr schade.
Und du hast durch dein Buch jetzt entdeckt, was du machen kannst sozusagen. Also ist das dein Platz, wo du, also fühlst du dich angekommen?
Ja, als Künstler fühle ich mich aber schon seit 10 Jahren angekommen.
Ja. Okay. Und hast du die Musik jetzt abgelegt? Also ist es jetzt was komplett in die Literaturrichtung geht? Oder wie sieht dein Zukunfts-Ich aus?
Ich liebe die Musik. Ich glaube, es ist ein Teil von mir und ich glaube, einen Teil von sich kann man schwer ablegen. Aber es ist Pain. Also Texte schreiben ist eine Katastrophe. In 8 Zeilen so viel sagen müssen, ist furchtbar. Deswegen fand ich diesen Ausflug ins Literarische total befreiend, weil es keine Begrenzung gibt einfach.
Du meinst, dass es ein Pain ist, also Liedtexte zu schreiben, oder wie?
Ja, das ist ganz furchtbar, ja.
Okay,
und so echte Popstars haben ja auch dann immer 3, 4 Co-Autoren oder sind in so Songwriting-Teams oder Camps. Ich bin ja noch so oldschool wie Bob Dylan. Ich schreibe das selber alles Album für Album seit 10 Jahren. Und es ist furchtbar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Okay.
Ich habe irgendwie alles schon längst gesungen.
Spannend. Also sehr spannend, dass du sagst, weil ich habe irgendwie, ich natürlich, also ich komme jetzt nicht aus dem Musikbusiness, aber ich habe gedacht, dass da irgendwie so viel den Leuten unter den Nägeln brennt, dass da jeder Abend, an jedem Abend ein neuer Songtext fertig ist wahrscheinlich.
Also ganz so einfach ist es nicht.
Also okay.
Ich schreibe tatsächlich für ein Album, auf dem dann 12 Songs landen, schreibe ich ungefähr 150. Also es ist ein,
wow.
So ein Siebungsprozess.
Ja. Krass. Und wie schreibst du die Texte? Wozu kommst du, also wo kommt deine Gedanken her, deine Inspiration?
Also früher Alkohol.
Okay.
Und jetzt trinke ich nichts mehr.
Deswegen, gar nichts mehr? Du hast alle Drogen und Alkohol abgelegt?
Genau, ja.
Okay.
Ich habe sicher 46 Badewannen Schnaps getrunken in 10 Jahren.
Wow.
Also für mich ist das Thema ziemlich durch eigentlich, ja.
Mhm.
Und jetzt ist es halt ein anderes Schreiben, also deswegen, ich kann die Frage kaum beantworten, weil ich schreibe das erste Mal überhaupt nüchtern, was total okay. abgefahren ist.
Krass, okay, Wahnsinn. Aber mich interessiert doch nochmal die Frage, also ich weiß, wir sind vorher schon ein bisschen drauf eingestiegen, aber woher kam dieser extreme Hang zu Alkohol und Drogen? Also ja klar, was verarbeiten irgendwie wahrscheinlich auch im Umfeld, aber was steckt da dahinter?
Ich denke mal, dass ich das den Rest meines Lebens aufarbeiten werde und
okay.
jetzt wahrscheinlich einfach noch keine Antwort habe. Ja.
Okay.
Außer, dass es auch geil war. Also
okay.
ich kann ja nicht hier ausschließlich reuig sitzen.
Okay.
Sondern wie gesagt, die Drogen, der Alkohol, das hat mich auch in Momenten mutig gemacht, als ich jünger war.
Okay.
Dafür bin ich auch dankbar.
Und dafür bist du dankbar, okay.
Ja.
Hier war noch ein Wort eingeblendet, und zwar Freundschaft durch Gut und Böse.
Mhm.
Bist du ein Mensch, der durch, also Freundschaft nicht aufgibt, durch Gut und Böse? Oder ist es eher so gemeint, dass dir Freunde beigestanden sind?
Also ja, ich glaube, das bezieht sich auf die Freundschaften innerhalb meiner Band.
Okay.
Ja, die sehr viel ausgehalten haben. Und wir fahren nicht mit drei verschiedenen Nightlinern zu einem Konzert, sondern wir sind immer noch befreundet.
Okay, Wahnsinn. Und die Freunde kamen auch, also das ist eine Freundschaft, die gewachsen ist, nicht durch den Erfolg, sondern davor schon?
Also wir haben uns quasi, als wir jung waren, haben wir uns irgendwie gesucht, glaube ich. Also wir sind alle durch Wien gelaufen und jeder hatte eigentlich denselben Traum. Und dann haben wir uns gefunden, und wir haben aber anfangs keinen Ton gemeinsam gespielt. Also wir haben uns versucht, sehr gut kennenzulernen, bevor wir überhaupt wirklich gemeinsam Musik gemacht haben. Ja, das heißt, die Band war immer auf Freundschaften aufgebaut.
Mhm.
Ja.
Wie hat sich diese Freundschaft dann gehalten? Also habt ihr euch auch gestritten oder wie ist das? Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man mit Freunden auch irgendwie erfolgreich werden möchte. Was sind da für Komponenten irgendwie dabei? Wie geht man miteinander um?
Naja, mal, also 10 Jahre mal gar nicht. Ich glaube, wir mussten uns eine gemeinsame Sprache überhaupt erst erarbeiten.
Mhm.
Und vor allem durch den plötzlichen Erfolg, der hat uns, glaube ich, eine Zeit lang auseinanderdriften lassen.
Okay, inwiefern?
Wir waren dann so intensiv zusammen über so viele Jahre, dass man in der Freizeit die anderen nicht mehr riechen wollte eigentlich.
Mhm. Ja. Verstehe ich. Ja.
Und die Beziehungen innerhalb einer Band, die gleichen fast schon einer Ehe, weil es ja auch um die gemeinsame Lebensplanung geht. Also es übersteigt eigentlich eine Freundschaft.
Okay. Und wie hast du es gemacht mit, also außerhalb der Band, mit Partnerschaften und Freundschaften? War da überhaupt noch was möglich? Also es hört sich schon an, als hättet ihr eine sehr exzessive und intensive Zeit auch gehabt.
Ja, also 10 Jahre hat diese Band mein Leben aufkonsumiert. Da gab es außer der Band herzlich wenig eigentlich, ja, tatsächlich.
Und wie ist es heute? Wo nimmst du deine Kraft her, wenn du gerade nicht mehr aktiv in der Band bist?
Ja. Meine Kraft.
Ja.
Aus der Natur tatsächlich.
Okay.
Also ich habe der Stadt den Rücken gekehrt und bin am Land unterwegs.
Und im Sozialen?
So viel Soziales ist nicht mehr übrig in meinem Leben. Ich habe einen sehr kleinen, engen Kreis an sehr, sehr guten und engen Freundinnen. Und das war es eigentlich, ja.
Ja, spannend, weil du ja gesagt hast, dass es auch irgendwie ein Ziel von dir ist, Menschen zusammenzuführen. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen der Antrieb, oder?
Den Zusammenhang weiß ich nicht, ob ich den herstellen kann.
Verstehe. Ja, ich kann es nur, also weil manchmal kompensiert man ja auch irgendwie das, was man vielleicht im, ja, was einem auch selbst fehlt, so ein bisschen mit dem, was man auch für andere Leute erreichen will. Das meinte ich eher.
Ach so, meinst du. Naja, aber da finde ich, geht es wieder um das Thema Ambivalenzen aushalten. Also einsam sein muss ja nicht die Hölle sein. Also einsam sein kann ja eine Entscheidung sein. Und in meinem Fall ist es eine Lebensweise, die mich ja auch glücklich macht.
Okay. Ja. Genuss im Alleinsein steht hier gerade.
Ah, Genuss im Alleinsein. Das klingt ganz, ganz komisch. Aber gut, ja, kann man so stehen lassen, ja.
Ja, ich kann es aber verstehen, weil tatsächlich ist für mich auch alleine sein immer wieder was mich, wo ich extrem zur Ruhe kommen kann. Ich bin zwar auch super gerne unter Menschen und ziehe da auch viel meiner Kraft her, aber ich habe gelernt, dass sich introvertiert, wenn ich es richtig verstanden habe, auch daher so bezeichnet, wo man am meisten Kraft tankt, und das ist bei mir auch tatsächlich beim Alleine sein. Also ich kann das sehr gut verstehen.
Im Zen-Buddhismus ist ja diese Pendelbewegung das Ideal. Also man geht in die Natur, oben auf den Berg, ist für sich, meditiert, und in der Gegenbewegung geht man wieder runter ins Dorf und sauft mit den Bauern. Also das ist ja ein uraltes Lebenskonzept.
Ja. Welche Lebenskonzepte gibt es da noch?
viel mehr kenne ich nicht. Ich glaube, ich lebe so dieses Pendel, ja.
Okay.
Totale Einsamkeit versus dann wieder sehr gesellig.
Okay. Und mich würde es noch interessieren, also wenn du jetzt weitergehst mit dem Buch oder mit der Literatur, gibt es Dinge, die du jetzt in nächster Zeit irgendwie so im Kopf hast, wo du hinarbeitest? Also, keine Ahnung, steht das zweite Buch schon in den Startlöchern, oder wo zieht es dich gerade hin in deiner Profession?
Ich würde gern etwas über Jugend schreiben. Mhm. Ja, also in meinem ersten Buch geht es schon auch um das Thema Jugend, aber ich würde gern noch in ein früheres Alter, in diese magische Zeit zwischen 16 und 18. Mhm. Das würde mich reizen, ja.
Okay, was verbindest du mit dieser Zeit?
Das versuche ich gerade herauszufinden, weil man sich mit dieser Zeit irgendwie wenig beschäftigt. Dabei sind da eigentlich so ganz viele Spuren zu finden, wenn man sich verstehen will jetzt. Ja. Erste Verletzungen, erste Träume, das fällt eigentlich alles in diese Zeit. Und ich habe die irgendwie nie beleuchtet, deswegen kann ich gar nichts sagen.
Ja, es ist interessant, weil ich habe neulich meine Fotoalben sortiert und habe irgendwie meine ganzen Kindheitsbilder nochmal rausgeholt und irgendwie umsortiert und wie auch immer. Und ich habe gemerkt, dass ich am allerwenigsten mit den Bildern in Kontakt gekommen bin oder die überhaupt denen Beachtung geschenkt habe in der Zeit von, ich glaube, wahrscheinlich so 13, 14, 15, 16, so wie du sagst, und dann irgendwie bis 18 hoch. Also das ist irgendwie auch so eine Zeit, die ich bis jetzt auch so nur mit Handschuhen anfasse. Ja. Aber es ist spannend, dass du das auch teilst, dass das irgendwie eine Zeit ist, die man so ein bisschen wegignoriert.
Ja.
Aber warum? Vielleicht, weil es noch zu nah an dem heutigen dran ist, dass man nicht sagt, ja, da war ich noch ein Kind. Weißt du, warum ist das so, dass man damit so Berührungsängste hat?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten, dass man sich gar nicht mit einer Zeit konfrontieren will, in der man so vulnerabel und unsicher war und auch noch keine Ahnung hatte. Mhm. Also so könnte ich es mir erklären.
Du hast es gesagt, du hast dich noch nicht damit richtig auseinandergesetzt, aber irgendwie hast du ja wahrscheinlich schon eine Vorahnung, oder dass es da vielleicht irgendwie ein Kapitel gibt oder so, wo du vulnerabel warst. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Also wie würdest du dich rückblickend da irgendwie einordnen? Soweit du es, ich meine, du kannst ja hier mal einen ersten Versuch starten.
Ja, klar. Ja, das weiß ich tatsächlich schon, weil insbesondere interessiert mich das Thema, also dass in dieser Zeit folgt man so bereitwillig irgendwelchen Menschen und ihren Ideen. Also wenn nur irgendwer auf einer Party so ein bisschen intelligentes Zeug redet, dann ist man bereit, diesem Menschen zu folgen. Mhm. Sowohl seinen Gedanken als auch vielleicht sogar physisch. Das fand ich so interessant in der Rückschau. Und das, mhm, das Thema interessiert mich. Ja.
Mhm. Wem bist du da gefolgt?
Einer Reihe von Personen, die mich dann letzten Endes auch in diese Szene geführt haben, in der ich meine ganzen Bandmitglieder und meine Künstlerkollegen kennengelernt habe.
Ja. Okay, verstehe. Aber gut, dann hat es ja vielleicht nicht nur was Negatives gehabt, sondern auch positive Dinge, oder?
Genau, in dem Fall schon, ja. Aber okay, klar, andere in dem Alter führen einen in eine Sackgasse. Also genau in dem Alter wird man zu allem möglichen Scheiß auch verführt. Gerade was Drogen angeht oder Zigaretten. Also ich glaube, noch kein Teenager hat von alleine eine Zigarette angezündet, sondern das gibt einem jemand quasi weiter, sozusagen.
Ja, klar, irgendwoher. Ja, klar, kommen natürlich die Einflüsse. Und inwiefern hast du das heute abgelegt, diese, also dich noch von anderen mitnehmen zu lassen oder beeinflussen zu lassen?
Ja, ich begegne so wenigen Menschen, okay, ich könnte mich jetzt gar nicht mehr so schnell mitnehmen lassen. Ne?
Das neue Wort, das ich hier jetzt bekommen habe, ist Umgang mit Verlust.
Mir war klar, dass es irgendwann zu diesem Thema kommen muss, ja, weil mein Buch voll davon ist. Also,
okay.
Es ist gepflastert mit Verlusten, eigentlich unsere Bandgeschichte.
Okay. Welche Verluste willst du das mit mir teilen?
Wir hatten ein ziemlich verfluchtes Jahr, in dem unser Gründungsmitglied verstorben ist, unser Keyboarder. Mein Vater ist gestorben, der Vater unseres damaligen Schlagzeugers und dann noch eine Reihe an Freunden und Bekannten der Band. Also alles innerhalb von 12 Monaten eigentlich.
Okay, also ist das auch in dem Buch dann festgehalten und verarbeitet?
Genau.
Ja.
Genau. Verarbeitet weiß ich nicht. Es ist, ich würde sagen, es ist erzählt, ohne dass ich es gewertet habe oder so.
Mhm. Okay.
Weil sonst hätte ich einfach schreiben müssen, das war richtig scheiße.
Ja. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich auch ein bisschen mit mir und mit meiner Geschichte auseinandergesetzt hast, aber ich habe auch ähnlich viele, wahrscheinlich nicht ähnlich viele, aber auch sehr viele Verluste erlebt und ich kann es sehr gut teilen, dass man eigentlich einfach nur sagen will, das war ziemlich scheiße.
Ja, ja. Das tut mir sehr leid zu hören.
Ja.
Aber ja, dann weißt du ja sicher auch, dass man sich einfach keinen Druck machen darf in der Trauer. Ja. Also Trauer hat kein Ablaufdatum.
Nee, da hast du recht. Ja. Aber wie gehst du damit um? Also hast du für dich irgendwelche, weiß ich nicht, Umgangsweisen gefunden? Ich frage für eine Freundin.
Für die Freundin, also in meinem Fall auf jeden Fall nicht trinken, weil alles, was man mit Drogen und Alkohol macht, ist ein Gefühl runterschlucken. Mhm. Und ich bin einfach bemüht, Trauer zuzulassen, wo ich nur kann. Und wenn das beim Zähneputzen ist und man hysterisch weint, dann ist das so. Mhm. In Gegenwart anderer Menschen versuche ich es zu unterdrücken, aber man kann auch immer mal aufs Klo. Also das ist irgendwie alles erlaubt. Ich glaube einfach, dass solche Gefühle gehört und ausgelebt werden wollen.
Ja, also mir fällt es immer noch extrem schwer, weil so viele Dinge irgendwie, für so viele Dinge haben wir einen Plan oder eine Vorgabe oder eine Idee, wie man es machen kann. Und ich finde es extrem belastend, dass das so eine Sache ist, die man nur für sich selber klären kann. Also dass ich nicht so trauern kann, wie es andere Leute gemacht haben, weil es eben, wie gesagt, es gibt kein Rezept dafür und das macht mich irgendwie total müde, dass man so seinen eigenen Umgang einfach damit finden muss.
Ja, aber das ist doch auch befreiend, weil das heißt, du kannst ja in deiner Trauer nichts richtig und nichts falsch machen.
Also, ja, das stimmt. Ja, klar, wenn man es so sieht, das stimmt. Aber ich hätte gerne, glaube ich, manchmal ein bisschen eine Idee davon, wie man es noch richtiger machen kann, weil es immer so eine Sache ist, die ja dann nicht, wie du sagst, nicht vorbei ist und man irgendwie einfach immer nicht so ganz da auf den grünen Zweig kommt, weil es einfach immer noch eine Sache ist, die traurig und belastend ist. Ja.
Also den Trick mit dem immer weinen, wenn es kommt, den habe ich ja auch aus einem Buch. Also okay. Das ist sicher nicht meiner Weisheit entwachsen.
Okay. Und darf ich dich fragen, welcher Verlust für dich irgendwie auch ausschlaggebend war, das in dem Buch festzuhalten? Also ich meine, ich weiß nicht, wenn man ein Buch schreibt, kann man ja über alle möglichen Dinge schreiben. Und was hat dich dazu bewegt, das auch in einem Buch festzuhalten?
Ich glaube, es ist schwer, so ein Ranking für Tote.
Ja, das meine ich auch nicht, aber es gibt vielleicht so ein, weißt du, es gibt vielleicht einen Verlust, bei dem es dir besonders geholfen hat, das irgendwie niederzuschreiben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es mir jetzt unbedingt geholfen hat, muss ich sagen, darüber zu schreiben. Also das ist vielleicht auch interessant zu erwähnen. Ich war mehr bemüht, diesen Menschen ein Denkmal zu setzen, literarisches.
Okay.
Aber ob es mir tatsächlich als Therapie gedient hat, darüber zu schreiben, das würde ich bezweifeln. Ich bin auch kein Künstler, der diesen Anspruch an seine Arbeit hat. Also für mich ist Therapie in Therapie gehen. Und es gibt nichts, das ersetzen kann.
Okay.
Deswegen weiß ich nicht. Werde ich mich aber fragen nach unserem Gespräch, ob mir das überhaupt geholfen hat. Ja.
Okay, ja, auch spannend. Also ich dachte, ich bin fest davon ausgegangen, dass das vielleicht auch ein Grund war, weil ja viele Leute einfach Dinge irgendwie festhalten, um sie vielleicht auch nochmal so selbst nochmal lesen zu können und irgendwie dann eine andere Erkenntnis drauf zu bekommen.
Ja.
Aber ich kann es auch verstehen mit diesem, dass man irgendwie das Gefühl hat, den Leuten ein Denkmal zu setzen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe das auch extrem gehabt. Also ich habe meinen Papa verloren und hatte ja da auch irgendwie einfach monatelang das Gefühl, ich will nochmal allen irgendwie sagen, was er für ein Mensch war und das nochmal irgendwie rausholen und da nochmal, weiß ich nicht, den Menschen klar machen, was es für eine tolle Person war. Und ich weiß nicht so richtig, warum das so wichtig ist, oder warum es auch für mich so wichtig war, das zu teilen. Ich kann es ja auch einfach für mich die Erkenntnis haben und fertig, aber ja, diesen Denkmalgedanken, da kann ich sehr mitgehen.
Ich finde das wunderschön, das ist Liebe, also was, wenn nicht das, ist Liebe. Mir
du
kommt manchmal vor, man begreift erst wirklich, was Liebe ist, wenn man jemanden verliert, tragischerweise.
Ja, ich kann es teilen, also ich bin da zu 100% auch der Meinung, dass es krass ist, wenn man jemanden verliert und einfach erst dann weiß, wie wertvoll die Zeit eigentlich war. Ich glaube, das können wahrscheinlich alle Leute teilen, die eine Person verloren haben.
Ja. Da hat mein Gitarrist hat mir mal was Spannendes gesagt in einer Zeit, in der ich sehr am Trauern war. Und da habe ich ihm offenbart, dass ich eben auch es bereue, das und das nicht gesagt zu haben, zum Beispiel zu Lebzeiten. Und er hat dann gemeint, vergiss das, weil es wäre nie genug. Also es würde ein ganzes Leben gar nicht reichen, um jemanden all das auszudrücken.
Ja, das stimmt. Wow, jetzt sind wir ganz schön tief hier in die Trauerphase abgerutscht.
Ist das das Konzept der Sendung oder haben wir das gerade?
Nein, das ist das Konzept der Sendung, aber ich muss natürlich auch sagen, dass es mir trotzdem auch immer nahe geht. Weißt du, ich bin ja nicht hier nur als Host irgendwie, sondern auch als Mensch. Und wenn ich dann darüber spreche, merke ich schon auch, dass da irgendwie für mich auch ein Kloß im Hals kommt.
Ja, nein, wir können das auch auf jeden Fall lassen. Ich glaube, das Publikum hat jetzt einen gewissen Mehrwert. Also wir haben uns hier jetzt fertig gemacht, damit andere vielleicht etwas mitnehmen. Das ist doch auch gut.
Ich hoffe. Ja, vielleicht nochmal zusammengefasst, wie schaffst du das trotzdem weiterzumachen? Also was ist dein Gedanke dahinter und dein Ansporn, trotzdem weiterzumachen?
Ich will leben und ich will schaffen und ich will tun. Ja, das ist alles. Das Einzige, was mich weitermachen lässt, ist das Leben selbst. Und ich bin nicht sonderlich intelligent oder begabt, aber ich hatte immer einen Riecher dafür, zu begreifen, dass das Leben nur einmal passiert. Also das ist mir irgendwie schon als Kind ziemlich klar gewesen. Ich schätze das Leben sehr.
Ja. Das ist sehr schön.
Und ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, auch wenn ich jetzt eine halbe Stunde über den Tod geredet habe.
Ja, aber vielleicht ist es genau das. Es ist nicht das wieder, was auch dazu gehört zur Ambivalenz, dass man beides mitzieht. Das hast du ja vorher irgendwie auch gesagt und so schön beschrieben. Und das nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit aus diesem Gespräch, dass Ambivalenz was ist, was sein darf. Das ist mir krass hängen geblieben.
Das freut mich.
Hier ist noch dieses Wort eingeblendet worden, österreichischer Ruhrpott-Italiener. Also, dass du aus Österreich kommst, weiß ich.
Das ist eine super Wortschöpfung. Österreichischer Ruhrpott-Italiener, geil.
Ich überlege, was ist wohl der Ruhrpott und der Italiener? was sich dahinter verbirgt.
Ja, das meint sicher meine Familiengeschichte. Also mein Urgroßvater ist aus Bologna nach Leverkusen geflohen.
Oh, okay, krass.
Genau, und hat dort den deutschen Teil meiner Familie gegründet. Und mein Vater ist ein böhmischer Wiener. Und so die Mischung aus allem, Italienisch, Ruhrpott, Böhmisch, Wien, bin dann ich quasi.
Okay, wow. Und also hast du einen engen Bezug zu den Orten, aus denen deine Familie kommt?
Ja, also zu Leverkusen und Köln spüre ich einen ganz starken Bezug. Das würde ich Heimat nennen, tatsächlich.
Sehr gut.
Und Bologna auch, aber das Problem ist, Corona hat die meisten meiner italienischen Verwandten leider mit sich genommen.
Ja. Oh, okay.
Also der Teil der Familie ist ein bisschen verloren gegangen, was sehr schade ist.
Okay, aber bist du dann da noch, also versuchst du noch oft vor Ort zu sein? An den Orten, an denen du dich heimisch fühlst?
Ja, würde ich jetzt lügen. Also ja, bin ich nicht so oft tatsächlich in Bologna. Ja.
Okay, das heißt, Österreich ist aktuell deine Heimat und
genau.
Fühlst du dich auch am meisten zugehörig?
Genau, ja.
Okay. Aber ich muss noch mal ganz kurz auf diese Köln- und Bonn-Verbindung eingehen, weil ich da auch sehr, sehr oft bin. Warum sagst du, ist es da für dich, dass du dich da am wohlsten fühlst oder dass du dich am heimischsten fühlst oder so, wie du es gerade gesagt hast?
Na, da waren die Großeltern.
Okay, ja. Verstehe.
Und das waren sehr liebe Menschen.
Da warst du oft vor Ort.
Ja.
Ja. Und wenn du jetzt in Wien bist, also ich glaube, du wohnst in Wien wahrscheinlich, oder?
Ja, zur Hälfte.
So halb. Okay, wo ist die andere Hälfte?
Die ist am Land, also ja, in der Natur.
Auf dem Land. Ach so, okay, daher auch die Verbindung, dass du oft in der Natur bist.
Genau.
Okay, und was verbindest du dann mit Wien heute? Weil ich kann mir vorstellen, irgendwie, wenn du da viel erlebt hast, auch aufgewachsen bist und irgendwie viele Erlebnisse hattest, dass man da auch besondere Gefühle mit verbindet, oder?
Ja, es ist wie ein Museum der eigenen Vergangenheit, oder? Also wenn man Jahrzehnte in einer Stadt gelebt hat, geht man durch die Straßen und weiß genau, da in dem Café war die Trennung, da ist das passiert, da habe ich das gefeiert. Viel. Man lässt viel Biografie in einer Stadt.
Ja.
Wo war es am schönsten für dich im Ausland?
In London, glaube ich.
Ja.
Weil London war so eine Stadt für mich, da war ich Anfang 20 und hatte gerade so das Gefühl, ich spanne meine Flügel aus und ich kann irgendwie losfliegen, ich kann was erreichen, ich kann meinen eigenen Zielen nachgehen und dann kam eben der ganz plötzliche Tod von meinem Papa und dann war der Plan erstmal vorbei und dieses Zurückkommen war für mich so schwer, also das war für mich leider wirklich kein Ausflug, einfach mal in die Heimat zurück und alles wieder cozy, sondern es war schlimm für mich, wieder zurückzukommen. Ja.
Das klingt alles hochliterarisch, wollte ich nur einmal gesagt haben.
Ja, vielleicht. Vielleicht schreibe ich nach unserer Begegnung auch ein Buch, mal gucken. Nee, ich fand es wirklich sehr spannend, was du erzählt hast, wie das dich geprägt hat und was du durch dieses Buch irgendwie vielleicht noch nicht ganz klären konntest, aber zumindest mal anstoßen konntest. Bin gespannt, wie dein Weg weitergeht, dein literarischer oder dein musikalischer Weg. Und bin jetzt sehr gespannt, wer hinter dem Vorhang sich verbirgt, weil hier habe ich gerade das Zeichen bekommen, dass ich zum Ende kommen darf. Und bin jetzt gleich ganz gespannt, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann mir es nicht vorstellen, wer da jetzt gleich sitzt.
Hallo, liebe Sissi. Ich habe mir extra ein Smartphone ausgeborgt, um diese Nachricht aufzuzeichnen. Ich bedanke mich herzlich für unser schönes Gespräch und wünsche dir alles Liebe. Ciao.
Im Gespräch mit Marco Wanda bin ich schon an der einen oder anderen Stelle manchmal so ein bisschen geschwommen. Also Marco hat ja eher kurze Antworten gegeben und ich konnte dann nicht so richtig einschätzen, ob er es vielleicht auch irgendwie doof fand, was ich gefragt habe oder ob er da darüber nicht so richtig reden möchte. Ich fand es dann trotzdem cool, dass ich auch ein paar interessante Dinge aus ihm rauskitzeln konnte. Also gerade als es darum ging, seine Beziehung zu Alkohol und Drogen zu hinterfragen oder auch als er die Beziehung zur Band beschrieben hat, fand ich sehr spannend. Ich glaube auch, ich werde auch die Songs von Wanda in Zukunft anders hören, einfach weil Marco für mich jetzt nahbarer geworden ist und ich viel Neues erfahren konnte. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Mein Mensch ist zurück mit neuen Geschichten über Begegnungen, die ein Leben verändern. Es geht um Menschen, die im entscheidenden Moment den richtigen Impuls geben. Den Link findet ihr in den Shownotes.